Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ich heute seit langer Zeit mal wieder zu Menschen predigen darf und nicht nur zu meinem Computer. Ich freue mich aber noch mehr auf den Tag, wo ich wieder von hier vorne alle eure Gesichter sehen darf. Nun lese ich den Predigttext aus Jakobus 1, die Verse 1 bis 8. Jakobus 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, unser heutiger Predigttext spricht mitten in die aktuelle Situation hinein. Es war von uns so nicht geplant worden, als wir unseren Predigtplan gemacht haben. Es war Gottes Vorsehung. Es geht hier nämlich nicht nur um das glaubende Gebet allgemein, sondern es geht darum, wie wir in einer bestimmten Situation beten sollen. In diese Situation geraten wir alle einmal. Jakobus nennt es die Anfechtung. Plötzlich treten schwierige Umstände ein, die unser Leben erschüttern und sogar auf den Kopf stellen und die unseren Glauben auf das Äußerste herausfordern. Es gibt auch andere Anfechtungen, wenn wir versucht werden, gegen Gott zu sündigen. Das würde ich als Versuchung bezeichnen. Aber um Versuchung geht es hier nicht. Mit der Anfechtung sind hier Prüfungen des Glaubens gemeint. Es gibt ein wunderbares Wort dafür in der deutschen Sprache. Krise. Die Krise ist ein Zustand der Instabilität, ja, eine Art Wendepunkt im Verlauf einer Entwicklung, der sich zu einer Katastrophe weiterentwickeln kann. Jakobus springt in dem Brief direkt nach dem Gruß an seine Adressaten, unverblümt und ohne Vorwarnung mitten in das Thema hinein. Vers 2. Meine Brüder, achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Freut euch, wenn ihr in Krisen geratet. Wie bitte, Jakobus? Was gibt's denn da zu freuen, wenn es mir schlecht geht? Wenn mein bisheriges Leben ins Wanken gerät, wenn ich von Problemen, von Angst und Schmerz gepeinigt werde, was soll ich mich da freuen? Ich habe meine erste große Krise nach dem Studium erlebt. Ich habe keine Arbeitsstelle gefunden, trotz gutem Abschluss und obwohl die Aussichten für Absolventen meiner Fachrichtung kurz vorher noch exzellent gewesen waren. Ich habe gelernt, dass die Wirtschaft in Zyklen verläuft. Wir hatten eine Rezession, eine Wirtschaftskrise, wurde nicht eingestellt. Ich kann nicht sagen, dass mich das gefreut hätte. Ich geriet eher in Panik und Verzweiflung. Oh Gott, wo bist du? Wie kannst du das nur zulassen? Ist doch bisher alles glatt gelaufen in meinem Leben. Hol mich hier bitte schnell raus. So beten wir meistens, wenn wir in eine Krise geraten. Aber Gott sagt, nein, nein, lass dich da nicht raus. Ich lass dich da erst mal drin. Du wirst jetzt lernen, mit mir da durchzugehen. Warum tut Gott das? Vers 3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Gott sagt, ich habe das alles zugelassen, denn ich habe eine Absicht mit dir. Dein Glaube soll sich nämlich jetzt in dieser Krise bewähren. Dein Glaube war bisher Theorie gewesen. Vielleicht nur ein Schönwetterglaube. Da ist es nicht so schwierig, an einen treuen und liebenden Gott zu glauben. Aber jetzt lass ich es zu, dass du mal von allen Seiten her durchgerüttelt wirst. Dein Glaube soll jetzt praktisch erlebt werden und sich als echt erweisen. Eine Krise bedeutet immer eine schwere Erschütterung unseres Lebens. Was macht die Krise mit uns? Sie macht etwas mit uns. Es kommt alles heraus, was in uns drin ist. Wir können uns in der Not umso mehr an unseren Herrn klammern. Aber da können auch andere herauskommen, schlechte Haltungen, so wie Rebellion, wie Anklagen gegen Gott, Selbstmitleid und dergleichen. Ja, auch das steckt in uns, oft tief verborgen. Ja, es ist gut, wenn das Finstere endlich ans Licht kommt. Das freut uns nicht, wenn wir uns auf einmal im Lichte Gottes erkennen, wie wir wirklich sind. Aber von Gott her gesehen ist es Grund zur Freude. Jesus will dich davon erlösen. Freu dich. Und dafür muss die Sünde ans Licht. Freu dich. Das sind die persönlichen Krisen. Kennen die meisten von uns sicherlich. Jetzt sind wir aber mit Corona auch gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich in eine Krise geraten. Es betrifft uns persönlich, es betrifft aber auch viele andere. Es betrifft die Gesellschaft als Ganzes. Durch den sogenannten Lockdown ist nun jeder damit beschäftigt, sein kleines Universum halbwegs in Ordnung zu halten. Und da hören wir Jakobus, freut euch, wenn ihr in Krisen geratet. Klingt das nicht wie ein bitterer Hohn? Nein, das können wir den Menschen ohne Gott auch so nicht sagen. Das ist auch nicht gemeint. Es sagt Gott nur zu uns, den Kindern Gottes. Und wenn wir es von Gott her betrachten, so müssen wir dennoch feststellen, es hat etwas Gutes, dass wir diese Krise haben. Sie erschüttert unsere Art, hier zu leben, zutiefst. Denn das bisherige hedonistische Lebensmodell, bei dem sich alles nur um Maximierung des Genusses im Diesseits dreht, was auch von vielen Christen praktiziert wird, das kommt endlich mal ins Wanken. Hören wir wieder das Wort der Bibel. Und das nicht nur auf Beerdigungen aus Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott ruft nochmal in diese Gesellschaft hinein. Mensch, bedenke, dass du sterben musst. Du hast hier keine Sicherheit, du hast hier nichts wirklich im Griff. Kehr um, wende dich zu mir, nur ich erlöse dich durch Jesus, den Gekreuzigten. Ich habe nun über einige Nöte der Gesellschaft gesprochen. Aber die Krise betrifft auch uns als Gemeinde, auch in geistlicher Hinsicht. Sie macht etwas mit uns. Das sind die Ängste. Der eine fürchtet nichts mehr als Ansteckung, um danach qualvoll zu ersticken. Für den anderen sind die Hygienemaßnahmen übertrieben. Er fürchtet um seine Freiheit. Und da gibt es zahllose Meinungsverschiedenheiten zu der ganzen Thematik. Verschiedene Sichtweisen führen zu Missverständnissen, zu Spannungen und Auseinandersetzungen. Es fällt uns schwer, dass wir uns treffen und darüber sprechen, um das auszuräumen. Wir gehen in die Gemeinde, wir nehmen einander anders wahr. Der Bruder, die Schwester, die Gott mir zu meiner Freude gegeben hat, mit der ich beglückende Gemeinschaft haben soll, wird plötzlich zu einer Bedrohung für mich, für mein Leben und meine Gesundheit wahrgenommen. Durch die Kontaktbeschränkungen, die Abstände, das Tragen der Masken entstehen Distanzen zwischen einstmals Vertrauten. Wir werden einander fremd. Aber Gemeinschaft und Seelsorge leben von Nähe. Corona erzwingt Distanz. Vielleicht hat euch jetzt manches erschreckt oder ihr ärgert euch darüber. Aber ich sage das bestimmt nicht, um anzuklagen oder irgendwelche Angst zu verbreiten. Wir müssen einen Blick auf die ungeschminkte Realität einer Krise werfen. Es nützt nichts, uns irgendwas vorzumachen und uns einreden, ja, das ist nicht so schlimm und das wird schon wieder. Es sind Fragen, es sind Herausforderungen, die mich selber bedrücken und umtreiben. Ich habe auch keine Antworten. Ich fühle mich selbst ratlos und ohnmächtig, gebe ich ehrlich zu. Und wie wollen wir nun als Gläubige, als Gemeinde diese Herausforderung bewältigen oder lösen? Was erwartet Gott jetzt von uns in der Krise? Schauen wir wieder in die Bibel. Gott erwartet nicht von uns, dass wir jetzt die Probleme in der Krise alle irgendwie mit großer Kraftanstrengung lösen. Er erwartet nur eines, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Gott erwartet, dass wir ausharren. Das heißt, dass wir etwas aushalten, dass wir standhalten in der Krise. Dass wir an unserem Glauben, unserem Gottvertrauen festhalten. Nicht schnelle Lösungen entwickeln, um dem Übel abzuhelfen. Ja, Gott fordert uns heraus. Wir sollen auch nicht resignieren und sagen, ach, kann man ja nichts machen. Warten wir halt, bis Gott irgendwas macht. Nein, Gott will etwas mit uns machen. Er hat ein vollkommenes Werk mit uns im Sinn. Er will dich und mich, er will uns als Gemeinde vollkommen machen. Dass es uns in seinen Augen an nichts mangelt. Ja? Ich denke, wir sind oft zufrieden mit uns selber, unserem Glauben, unserem Gemeindebetrieb und den vielen Diensten für Gott. Hauptsache, unsere kleine Welt läuft rund. Aber Gott sieht, dass uns manches noch fehlt. Dass wir Mangel haben, dass wir in seinen Augen noch nicht vollkommen sind. Dass wir noch nicht da sind, wo er uns haben will. Diesem Mangel will er uns abhelfen, weil er uns liebt. Und darum wirft er uns inmitten in eine Krise hinein. Der unreife Glaube, der noch nicht erprobt wurde, der noch nie mit der erschütterten Realität einer gefallenen Welt in Berührung kam, der soll nun in der Krise wachsen. Er soll reifen, vollkommen gemacht werden. Also, was sollen wir tun in der Krise? Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Es sind drei Dinge, die wir tun sollen. Erstens, beten. Zweitens, beten. Drittens, beten. Und wie sollen wir jetzt beten? Nicht, oh, lieber Gott, bitte beschütze mich, hol mich schnell raus. Sondern um Weisheit. Das sollte unsere vordringlichste Bitte sein. Gott weiß, dass wir die Krisensituation nicht lösen können. Er macht uns deswegen keine Vorwürfe. Er sieht unsere Angst. Er sieht unsere Verzweiflung, unsere Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die enttäuschten Hoffnungen. Das sieht er. Und Gott sagt, ich weiß, dass du von dieser Situation jetzt völlig überfordert bist, dass dich diese Krise kalt erwischt hat, dass du jetzt nicht weißt, was du tun sollst, ja, dass du gar keinen Ausweg siehst. Ich werf dir das nicht vor. Aber bitte mich doch, bitte mich um Weisheit. Ich will sie dir gerne geben. Wir brauchen Gottes Weisheit. Was ist nun Weisheit nach der Bibel? Der Anfang der Weisheit nach den Sprüchen, also der Anfang, ist die Furcht Gottes. Und Furcht Gottes heißt, das Böse zu hassen und zu meiden. Das ist das Erste. Weisheit von Gott ist daher nicht Klugheit oder Intelligenz oder Bildung, sondern Weisheit ist Gottes Willen und seine Prinzipien zu kennen. Und dieses Wissen jetzt auf meine konkrete Lebenssituation anzuwenden. Also die praktische Umsetzung von Gottes Prinzipien in mein Leben. Und das lernen die Sprüche Salomos. Wir haben sie gehört in der Schriftlesung. Ich liebe die Sprüche. Die sind so voller Leben und praktischer Anwendung von göttlichen Prinzipien. Das ist göttliche Weisheit. Und das war Salomos Weisheit. Und die will uns Gott auch schenken. Er hat es uns verheißen. Ich habe vorhin über die Nöte und die geistlichen Herausforderungen der Corona-Krise gesprochen. Ich habe das vor allem getan, nicht um anzuklagen oder Vorwürfe zu erheben, sondern dass wir dafür beten. Es ist ein Aufruf zum Gebet. Und da müssen wir wissen, wie wir beten sollen. Damit wir nicht nur beten, oh lieber Gott, bitte, bitte bewahre mich vor der Ansteckung. Ehrlich gesagt, ich kann die Angst vor einer Corona-Infektion bei Kindern Gottes nicht nachvollziehen. Natürlich sind wir auch verantwortlich für uns und wir halten die Vorsichtsmaßnahmen ein. Ist doch keine Frage, stellen wir nicht in Frage. Aber bestimmt nicht Gott allein, was mit unserem Leib geschieht und wann unser Leben zu Ende ist. Was ist mit unserer Ewigkeitshoffnung? Ich denke, wir haben ganz andere geistliche Herausforderungen in der Corona-Krise, die uns ins Gebet treiben sollen. Treten wir doch fürbittend ein für die arme Welt da draußen, dass sie zu Jesus finden. Dem Einzigen, der in ihrer Not begegnen und sie errettet. Beten wir auch für die Gemeinde Jesu, dass sie ihre Verantwortung in der Welt. Beten wir auch für die Herrschenden um gute Entscheidungen und dass Gott das Schlimmste verhindert. Wir brauchen nichts dringender als Gottes Wegweisung für die nächsten Schritte. Vielleicht will Gott uns in der Krise auch andere Wege aufzeigen. Raus aus unserer bisherigen Routine. Vielleicht müssen wir mal Gewohntes aufgeben und Neues wagen. Eine Krise ist manchmal auch eine Möglichkeit für Veränderung. Gibt dazu Beispiele. Denn Seuchen sind ja nichts Neues in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Die Erfahrungen von Christen anderer Jahrhunderte können uns bei diesen Herausforderungen möglicherweise helfen. Ich habe einen Artikel des Pro-Medien-Magazins gelesen, da stand drin, wie Martin Luther mit der Pest umging. Ich fasse es mal kurz zusammen. Luther floh nicht vor der Pest. Die Pest war im Mittelalter mit einer Sterblichkeitsrate von 60-90% besonders schrecklich. Im Vergleich dazu ist Covid-19 mit 1-3% harmlos. Und wenn man die Dunkelrate dazu nimmt, sind es wahrscheinlich nur 0,1%. Und die Christen fragten sich damals zur Zeit der Pest, ob es denn vertretbar wäre, als Christ zu fliehen. Das Einzige, was man machen konnte. Luther entschied sich, für Kranke und Sterbende zu sorgen. Er verwandelte sein Zuhause in ein provisorisches Krankenhaus. Er erlebte den Tod vieler Familienmitglieder und Freunde, ja sogar von eigenen Kindern mit. Er litt selber unter Krankheiten. Trotzdem hat man die Pestepidemie überstanden. Die Bevölkerung wurde nicht ausgelöscht. Luther betrachtete die Epidemie als Versuchung Gottes, die unseren Glauben und unsere Liebe testet. Zitat, den Glauben, auf das wir sehen und erfahren, wie wir uns gegen Gott stellen wollen. Die Liebe aber, auf das man sehe, wie wir uns gegen den Nächsten stellen wollen. Zitat Ende. Also er meint, daher sollen Christen aus Glauben an Gott und aus Liebe zum Nächsten zuerst daran denken, wie sie den Kranken, den Schwachenden und den Sterbenden dienen können. Auch dass sie nicht ohne Frieden mit Gott in die Ewigkeit gehen würden. Erst danach erlaubte Luther den Christen private Entscheidungen zu treffen, ob sie fliehen wollten. Er ermutigte die Christen in Lebensgefahr, Trost in Gottes Zusagen zu finden. Er erinnerte sie daran, dass die Erde nicht unser Zuhause ist. Mich hat es beschämt. Diese geistliche Haltung Martin Luthers ist in der Tat eine Herausforderung. Ja, eine Zumutung für uns Christen, die wir im Wohlstand leben. Beten wir aufrichtig um göttliche Weisheit und seien wir bereit, auch zu gehorchen. Zuletzt zeigt uns Jakobus, wie wir um die Weisheit bitten sollen. Vers 6. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Im Glauben ohne Zweifel beten. Was heißt das? Wir müssen uns erstmal selber darüber klar werden, um was wir überhaupt bitten. Meine ich das, was ich vor dem Ewigen ausspreche, wirklich ernst? Kann Gott das wirklich erhören? Das heißt, wir müssen Gott absolut ernst nehmen. Er nimmt uns auch ernst. Denn nur wenn wir in seinem Willen beten, haben wir die Verheißung der Erhörung. Und zweifeln dagegen heißt, dass wir Gott und sein Wort in Frage stellen, es relativieren, nicht glauben wollen, Gott nicht ernst nehmen. Und wir werden hin und her geworfen von unseren Emotionen auf und ab, sind immer getrieben von Furcht und Sorgen und Bedenken. Wir sind abhängig von Meinungen und jedem Wind der veröffentlichten Meinungen. Und dann richten wir uns danach und folgen frommen und den politisch korrekten Meinungsmachern. Das sind die Meereswogen. Wir nehmen weder uns noch Gott und sein Wort wirklich ernst. Und Gott sagt dazu, Vers 7 und 8, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Gottes Urteil. Aber genau das will Gott in der Krise erreichen. Dass dieses oberflächliche Christentum aufhört, dieses Schwankende, dieses Torkelnde, Orientierungslose hin und her, dieses Auf und Ab, wie bei den Meereswellen. Gott will uns zur Reife führen, damit wir wachsen hin zu Christus, wo wir uns allein auf Jesus und sein Wort gründen. Nur dort stehen wir fest in der Gewissheit des Glaubens. Gott ist allem gewachsen im Gekreuzigten. Solche in Krisen gereifte Menschen sind ein großer Segen. Man spürt ihnen an, dass sie ihren Glauben und ihre Festigkeit nicht in der Bibelschule gelernt haben, sondern sie haben es erprobt in den Krisen des Lebens. Zu solchen will der Herr uns machen. Und darum lasst uns so beten in der Krise, dass wir Gott um Weisheit für die nächsten Schritte anflehen. Dass wir uns eins machen mit seinem Wort und seinem Willen. Und dass wir uns nicht durch die Zweifel, die Umstände und Meinungen umhertreiben lassen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg aus der Krise. Ohne dass wir den Ausweg schon kennen. Das glaubende Gebet im Willen Gottes ist der Ausweg aus jeder Krise. Amen.